Am vergangenen Wochenende trafen sich die Regierungs- und Staatschefs der Europäischen Union zu ihrem Frühjahrsgipfel, unter anderem Klimaschutzpolitik. Die Strategie Europa 2020 stand auf der Tagesordnung, und auf der geheimen bzw. gar nicht so geheimen Agenda stand der Beschluss der Eurozone-Länder, dass sie auf jeden Fall Griechenland keine Kredit zu Vorzugsbedingungen einräumen werden zur Umschuldung ihrer Schulden im Staatshaushalt. Maßgeblich beeinflusst durch die Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland Angela Merkel. Gestern hatte ich die Gelegenheit, mit der Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Europäischen Parlament, Rebecca Harms, darüber zu reden. Und dieses Interview hört ihr jetzt. Die Lautsprecher der Kanzlerin im Springer Verlag im Vorfeld der Frühjahrstagung des EU-Rates genau hörte, dann war da die Rede vom Ende des Zahlmeisters der EU. Rebecca Harms, Fraktionsvorsitzende der Grünen. Eva, im Europaparlament, ist das nur eine mediale Inszenierung vor den nordrhein-westfälischen Wahlen oder markiert das tatsächlich eine generelle Schwerpunktverlagerung der Bundesrepublik zu Europa?
Also ich glaube, dass beides eine Rolle gespielt hat. Der gesamte deutsche Boulevard, aber auch einige konservative Medien haben sehr stark an einem sowieso latent vorhandenen Euroskeptizismus angeknüpft und haben die Krise in Griechenland, die Eurokrise genutzt, das zu formulieren, was sie schon lange wollen, nämlich Distanziertheit, was Finanzierung innerhalb der EU angeht. Und Angela Merkel brauchte seit längerem offensichtlich mal wieder das Signal, dass sie sich durchsetzen kann. Zu Hause schafft sie das ja nicht so richtig. Und deswegen hat sie da jetzt in Brüssel die eiserne Deutsche gegeben. Unterm Strich glaube ich, dass es sowohl der deutschen Politik innerhalb der Europäischen Union, aber auch allen deutschen Interessen tatsächlich nur schadet, weil die Deutschen, die Bundesrepublik mit Wirtschaft und Industrie und damit auch mit ihren Arbeitnehmern sind eben doch das Land, die nicht nur sehr viel beitragen zur EU und auch zur Finanzierung, sondern die auch am meisten profitieren innerhalb der EU.
Nun kann man aber sagen, wenn die Austeritätspolitik in den Staaten, die die Ökonomen so feinsinnig PIGS nennen, also abgekürzt für Portugal, Italien, Griechenland und Spanien, wenn die Austeritätspolitik, also der Zwang auch zum Verkauf öffentlicher Einrichtungen fortgeht, dann können natürlich deutsche Konzerne davon auch profitieren.
Also erstens diese saumäßige Formulierung da PIGS, die nervt, finde ich, ja. Weil tatsächlich haben ja auch viele Interessen an diesen Staaten und es muss in unserer aller Interesse sein in Europa, dass die schlechte Haushaltspolitik, die da in einigen Ländern tatsächlich auch gemacht wird, die Krise, die da auch eigene Ursachen hat, die jetzt durch die Wirtschafts- und Finanzkrise allgemein und auch durch Spekulation verschärft wird, dass die eben gelöst wird. Aber so, dass eben nicht das Allgemeinwohl völlig unter den Hammer kommt. Zum Beispiel geht es in Griechenland darum, den öffentlichen Dienst überhaupt mal funktionsfähig zu machen und die Form, in der sich der Staat für seine Bürger materialisiert, auch akzeptabel zu machen.
Das ist ja in vielen Staaten anders. Also in Spanien, denke ich mir, die haben Haushaltspolitik gemacht und die sind jetzt durch die Einseitigkeit in der Wirtschaftspolitik auf dem Bausektor in ganz andere Schieflagen reingekommen, haben eigentlich die EU-Vorgaben relativ gut umgesetzt gehabt.
Ja, also da gibt's Fehler und so eine einseitige Entwicklung, wie die in Spanien, sich völlig auf die Baubranche zu kaprizieren und auf Tourismus und Feriengäste und Pensionäre zu setzen, das kann nicht gut gehen, das konnte nicht gut gehen. Da kommt auch, glaube ich, noch ein größeres Problem auf die Spanier zu. Und trotzdem ist es ja so, auch von solchen Entwicklungen profitieren ja immer nicht nur die Griechen oder nicht nur die Spanier. Viele Deutsche machen da Geschäfte. Ich habe mich zum Beispiel mit diesem Rüstungssektor und deutschen Interessen in Griechenland beschäftigt. Und tatsächlich ist es so gewesen, dass die größten Rüstungsgeschäfte, Aufrüstungsgeschäfte der Griechen mit deutschen Konzernen gemacht worden sind. Und das Erste, was auch Deutschland jetzt wieder unternommen hat innerhalb der Krise, wofür die Regierung gesorgt hat, war, dass eben die nächsten Rüstungsgeschäfte abgeschlossen wurden und alte bezahlt wurden. Es gab noch offene Rechnungen für U-Boote.
Genau, das ist ein Teil der griechischen Staatsschuld, über die so groß hergezogen wird. Kommen wir nochmal zu dem Gesamtgipfel. Da war ja im Vorfeld im Parlament eine Kontroverse zwischen der Fraktionsvorsitzenden Rebecca Harms und Herrn Borose, dem Kommissionspräsidenten, um die EU-2020-Strategie. So wie ich das vielleicht ganz kurz zusammenfassen würde, war es zu wenig nachhaltig, zu wenig sozial und zu wenig konkret, war der Kritikpunkt. Wenn man jetzt nach dem Rat sieht, dann ist von Nachhaltigkeit gar nicht mehr die Rede. Frau Merkel stellt vieles in Frage, wie zum Beispiel konkrete Ziele in Bezug auf Bildung etc. Nochmal ein Rückschritt oder ist das vielleicht ehrlicher zum Verhältnis?
Die beiden Diskussionen gehören ja auch zusammen. Also das eigentliche Problem hinter der Krise in Griechenland und der Krise des Euro, die eigentliche Krise dahinter oder das eigentliche Problem dahinter ist, dass als die gemeinsame Währung eingeführt wurde, die Staaten zumindest der Maastricht-Zone sich nicht darauf verständigt haben, auch ihre Wirtschaftspolitik stärker gemeinsam zu verfolgen und nicht nur offen zu koordinieren, wie das so schön heißt. Und diese Strategie Europa 2020, die Herr Barroso jetzt für die nächsten 10 Jahre vorgestellt hat und die mit den Staats- und Regierungschefs diskutiert wurde und weiterverfolgt wurde, die ja noch nicht beschlossen ist, das ist ja eigentlich die Strategie, mit der Wirtschafts- und Sozialpolitiken und Nachhaltigkeitsstrategien stärker abgestimmt werden sollen. Die Staaten glauben aber nicht wirklich daran, dass es die Notwendigkeit der Abstimmung gibt. Die setzen nach wie vor sehr viel stärker auf Konkurrenz. So schöne Ziele wie mehr Klimaschutz oder mehr Gerechtigkeit, unterm Strich mehr Nachhaltigkeit, die dienen immer dazu, als Überschriften in den Strategien aufzutauchen, aber wirklich ernsthaft und konsequent werden die im Moment weder in Brüssel noch in Berlin verfolgt.
Da kann man ja beinahe sogar sagen, die Nationalstaaten verstecken sich da auch gerne hinter der Kommission in gewisser Weise.
Es ist ja ein sehr durchsichtiges Versteckspiel. Ich glaube, dass der Gipfel unterm Strich schon gezeigt hat, dass es einerseits einen großen Bedarf in der globalisierten Welt gibt, für die Europäer stärker zusammenzuarbeiten, dass es aber gleichzeitig wachsende Ressentiments gibt, mit denen dann auch sehr gewagt ein Spiel getrieben wird, eben so wie das Angela Merkel auch aus innenpolitischem Kalkül gemacht hat.
Sind wir irgendwie nicht an der Weichenstellung auch? Also du hast jetzt gerade angesprochen, so Fragen mehr koordinierte Wirtschaftspolitiken wären Fragen der Nachhaltigkeit. Wenn man sich die Entwicklung in den Nationalstaaten anguckt, Österreich nicht Transaktionsabgabe, sondern Bankensteuer, Deutschland Bankensteuer, Bankenabgabe etc. Wenn man nur so kleine Segmente sich anguckt, es werden nationale Politiken wieder mehr in den Vordergrund gerückt auf der einen Seite, sodass man fragen kann, ob das Projekt nicht eher Europa weiter degeneriert.
Also auf jeden Fall hat dieses Erschrecken in der Finanzkrise vor 1,5 Jahren und jetzt auch der Griechenland-Schock noch nicht dafür gereicht, dass man sich wirklich zu mehr Gemeinsamkeit entschieden hat. Mein Eindruck ist, dass das Wissen darum eigentlich schon da ist, dass nur im Moment die Staats- und Regierungschefs, insbesondere jetzt würde ich mal sagen, Merkel und Sarkozy sind da Protagonisten, nämlich die Chefs der beiden größten Länder, der beiden sehr einflussreichen Länder, die springen da einfach nicht. Und also ich selber weiß, dass das auch schwierig ist. Ja, ich würde sagen, nachdem jetzt dieser Lissabon-Vertrag unter Dach und Fach ist und in Kraft ist, wissen wir müssen weitere Schritte gehen. Wir müssen die wahnsinnig gut erklären, müssen den Bürgern begründen, warum diese Integration notwendig ist. Und gerade diese Krise, ja, ist dann eben doch wieder der Moment, wo man sich auf einen neuen Weg begeben muss. Und dieser ganze Prozess der Vermittlung, ja, der darf eben aber nicht durch solche innenpolitischen Manöver belastet werden, wie wir das in Deutschland in den letzten Wochen erlebt haben.
Und man kann abschließend sagen, nicht nur in Deutschland, weil wir stehen ja vor ungarischen Wahlen. Wir haben die Wahlen mit einer ziemlich rassistischen Argumentation der Lega Nord. Im Norden hat sie Wahlen gewonnen.
Fürchterlich das Ergebnis in Italien, ja.
Das heißt, wir stehen direkt vor einer Welle, wo sowas vielleicht offensichtlich noch ausgenutzt werden soll, die Konkurrenzsituation und dann mit angeblich, vorgeblich nationalistischen Parolen und rassistischen. Rebecca Harms, Fraktionsvorsitzende der Grünen und der EVA, ist, glaube ich, eure korrekte Bezeichnung im Europäischen Parlament. Ich bedanke mich. Das Hintergrundgeräusch ist vom Flughafen in Helsinki. Höre ich das richtig?
Stimmt. Wir machen hier gerade eine neue Anti-Atom-Kampagne.